Wir sind relativ spät dran. Aber warum sind wir spät dran? Weil Gott viel tut, offensichtlich. Ja, also das ist ja, war ja sehr beeindruckend heute Morgen von den Zeugnissen her. Manchmal verlieren wir das so ein bisschen aus dem Blick, wo Gott überall am Wirken ist und auch wo wir selbst auch Hilfe brauchen, Klaus, Hand nicht mehr funktioniert. Wir benutzen die 80 Jahre unseres Lebens oder 70 und alles hat so gut funktioniert und plötzlich merken wir, was uns fehlt, wenn es nicht mehr geht. Ne? Also ist auch manchmal, ja, macht uns das ein Stück demütig und dankbar, glaube ich, mit dem, was alles noch funktioniert, was da ist und was geht. Genau, also Arbeitstitel meiner Predigt, wenn ich eine Predigt habe, dann habe ich meistens irgendwie eine Idee im Kopf und dann kriege ich die erstmal irgendeinen Titel. Irgendwas braucht man, mit dem man startet. Und ihr werdet am Ende sehen, dieser Arbeitstitel hat sich nochmal geändert. Ich verrate euch aber noch nicht, wie der am Ende aussieht. Ja, ich nehme euch einfach mal mit auf die Reise. Es geht um das Thema Christus in uns mit Jesus unterwegs. Was bedeutet das und was hat es für Facetten? Und wo möchte Gott vielleicht nochmal ganz neue Schritte mit uns gehen? Genau, und als Grundlage dafür habe ich einen Text aus 2. Korinther 3, Vers 18. Ich weiß nicht, ob ihr eure Bibel dabei habt. Ich hoffe mal, dass die Schrift groß genug ist, dass man sie von hinten sehen kann. Ich lese uns einfach mal den Text vor und dann schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, was da eigentlich drinsteht, was der Paulus uns da mitgeben will. Also, da heißt es: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Soweit der Paulus erstmal im Korintherbrief. Und jetzt gucken wir uns einfach mal den Text an. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja. Was bedeutet hier mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn zu sehen? Also an der Textstelle nimmt Paulus Bezug auf ein Erlebnis aus dem Alten Testament, das Mose hatte auf dem Berg Sinai, wo er von dem Berg herunterkam und sein Gesicht so hell gestrahlt hat, weil er Gott begegnet ist, dass der Rest des Volkes es überhaupt nicht ausgehalten hat. Und dann hat er sein Gesicht verdeckt, im Grunde genommen, damit er damit die anderen überhaupt Gemeinschaft mit ihm haben konnten, weil das wohl derart gestrahlt hat, das hat man einfach nicht ausgehalten. Aber es steht dort auch, immer wieder, wenn Mose dann Gott neu begegnet ist, hat er diesen Schleier weggenommen, um Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und dann hat sich quasi dieses Strahlen in Mose Gesicht auch erneuert, weil Gott selbst so strahlt. Und darauf bezieht sich hier der Paulus und sagt, genauso ist es jetzt mit uns. Ja? Wir begegnen diesem Gott in Jesus. Jesus ist unser Herr, wir kommen ihm nahe. Gott wohnt mit seinem Geist in uns. Also verändert sich auch unser Gesicht und wir sehen Gott. Ja? Wir können Gott mehr und mehr erkennen. Wir lernen von ihm, wir erfahren ihn, wie wir heute Morgen gehört haben. Und was bedeutet das? Wie sieht das aus? Und dann habe ich so gedacht, ja, wie kann ich Gott kennenlernen? Wie kann ich ihm nahe kommen? Ich kann ihm nahe kommen, indem ich Zeit mit ihm verbringe. So wie der Mose auf dem Berg Sinai mit Gott zusammen war und dann irgendwann wieder runterkam und ja dann nochmal hoch musste. Ja. Also das hat ganz viel damit zu tun, wie viel Zeit ich mit Gott oder mit Jesus verbringe, wie dieser Effekt zustande kommt. Und ich hatte vor einer Zeit schon mal erwähnt, dass ich gerade ein Buch am Lesen bin. Ich habe es noch nicht ganz durch, weil ich zwischendrin wieder ein anderes angefangen habe, was so ein bisschen typisch für mich ist. Aber genau, das war dieses Leben vom Meister lernen. Und der Autor sagt oder benutzt dieses Bild und beschreibt, was eigentlich zu biblischen Zeiten ein Rabbi war. Und wie das ausgesehen hat, wenn man Schüler eines Rabbis war. Ne? Und wir sehen das ja bei Jesus, wo er die Jünger beruft und die haben alles stehen und liegen lassen und sind mit ihm los. Ja, sind mit ihm losgegangen, sie sind ihm gefolgt, sie haben da geschlafen, wo er geschlafen hat, sie waren an den Orten, wo er war. Das heißt also, sie haben Jesus, und man kann sagen, sie haben den Rabbi ständig begleitet. Das ist eine Form zu lernen. Ja? Und genauso geht es dann auch hier los. Erstens, deinen Rabbi ständig zu begleiten. Jesus selbst lud seine Jünger ein, ihn ständig zu begleiten. Du hättest deiner Familie, deinen Wohnort und deinen Beruf verlassen und rund um die Uhr an den Fersen deines Rabbis geklebt. Du wärst sein Schüler gewesen, aber der Unterricht hätte nicht jeden Mittwoch von 11 Uhr bis 11.50 Uhr stattgefunden, sondern der Unterricht wäre das Leben gewesen. Das hat es bedeutet, damals Schüler eines Rabbi zu sein. Und genau das haben die Jünger erlebt. Die sind mit Jesus durch die Lande gezogen und haben ihn Tag und Nacht erlebt. Sie haben gesehen, was er gemacht hat. Sie haben mit ihm gemeinsam geschlafen. Sie haben gute Zeiten erlebt. Sie haben schwierige Zeiten gemeinsam erlebt und konnten somit direkt sehen, wie lebt Jesus. Ja. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, wie viel Zeit verbringe ich mit ihm. Jetzt ist Jesus heute nicht mehr unter uns, aber wir haben sein Wort und wir haben die Gemeinschaft, wir haben die Gemeinde, wir lernen Dinge. Wir haben Gebet. Wir können Gott, wir können Jesus Dinge sagen, wir können aber auch auf ihn hören. Er will unser Leben prägen. Wie viel davon lassen wir zu? An der zweiten Stelle schreibt er dann weiter, so zu werden wie dein Rabbi. Das ist also eigentlich ein Prozess, der da stattfindet. Jesus sagte einmal, ein Schüler ist nicht besser als sein Lehrer. Aber der Schüler, der hart arbeitet, kann werden wie sein Lehrer. Steht in Lukas 6,40. Das wäre das Herzstück deiner Ausbildung gewesen, mit deinem Meister zusammen zu sein, einzig und allein, um ihm möglichst ähnlich zu werden. Du hättest seinen Tonfall, seine Eigenheiten, seine Redensart kopiert, um so zu sein wie er. Und, genau, soweit. Also so zu werden wie der Rabbi. Wenn ich viel mit Leuten zusammen bin, dann nehme ich mehr und mehr ihre Verhaltensweise an. Na, bei älteren Ehepaaren sagt man manchmal, wow, die sind sich aber mittlerweile schon ganz schön ähnlich geworden, die denken schon gleich. Das tritt tatsächlich, diesen Effekt kann man beobachten. Ich glaube, viele unserer älteren Ehepaare könntet ihr fragen. Sie würden sagen, ja, das beobachten wir vielleicht nicht ständig, aber häufiger. Ja, man ist im Gleichklang, weil man so lange Zeit miteinander verbracht hat. Und genau so sah das aus, wenn ich mit einem Rabbi unterwegs war. Ich bin mehr und mehr so geworden wie er. Er ist ja mein Vorbild, mein Meister, mein Lehrer. In der Ausbildung der Lehre sagt euch euer Meister, was ihr zu tun habt. Also ich habe eine Elektroanlageninstallateur-Lehre gemacht und das fing damit an, dass wir erstmal Metallbearbeitung gelernt haben. Uah, U-Stahlfeilen, Chandonnay, U-Stahl sind ziemlich dicke, fette Stahlteile, so ein U, und die durften wir dann händisch mit einer Feile bearbeiten und glatt feilen. Und dann hat der Meister so einen Winkel draufgehalten, gegen das Licht geguckt und hat gesagt, ach du Schande, das ist eben eine Berg- und Talbahn, da ist nichts glatt, ja, weitermachen. War mühsam, ne? Aber so habe ich gelernt und ich bin heute noch dankbar dafür, dass ich gut feilen kann. Das war antrainiert, aber nur weil mir der Meister das so weitergegeben hat. Ja. Und dann beschreibt der Autor hier, der Mark Comer, in seinem Buch noch einen dritten Teil davon, so zu handeln wie dein Rabbi. Der Sinn einer solchen Ausbildung bei einem Rabbi bestand darin, eines Tages selbst Rabbiner zu werden. Falls du die Herausforderung dieser Ausbildung bestanden hättest, und es war ein sehr großes Falls, wäre dann Rabbi irgendwann auf dich zugekommen und hätte etwas gesagt wie, okay Junge, ich gebe dir meinen Segen, geh hin und bilde nun Selbstschüler aus. Das war es, was es bedeutete, Schüler eines Rabbis zu sein. Und genau das bedeutet es auch heute noch. Genau das bedeutet es, ein Nachfolger, ein Jünger Jesu zu sein, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Ja? Und unser Vers hier in 2. Korinther 3,18 beschreibt einen Teil dieses Vorgangs. Ich bin mit Jesus zusammen und je mehr Zeit ich mit ihm verbringe, auf vielfältigste Art und Weise, desto mehr verändere ich mich, so wie Koma das auch schreibt. Ja? Also das ist eigentlich wenn ich mit dem Rabbi zusammen bin, gar nicht zu vermeiden. Und das ist gut so. Ja? Wenn wir uns versuchen, selbst zu verändern, glaube ich, fallen wir ziemlich schnell auf die Nase und kommen nicht allzu weit aus unserem Willen heraus. Aber wenn wir unterwegs sind mit jemand, der das alles schon hat und uns lehren will, dann ist es möglich. Ja? Wir werden also in sein Wesen umgestaltet, wir werden Jesus immer ähnlicher, ohne jedoch unsere Persönlichkeit zu verlieren. Also wir müssen keine Angst haben, dass ich nicht mehr Rüdiger bin, dass Gerrit nicht mehr Gerrit ist oder der Destiny nicht mehr Destiny ist, wenn er mit Jesus unterwegs ist. Du bleibst Destiny und trotzdem wirst du ähnlicher wie Jesus. Du nimmst mehr und mehr an, du handelst mehr und mehr, du denkst mehr und mehr wie Jesus. Komm mal gleich nochmal drauf. Aber du bleibst trotzdem noch Destiny und das ist gut so. Ich finde es klasse, dass du Destiny bist. Ja, du musst dich auch gar nicht verändern oder Divine oder die anderen, die ich da hinten sitzen sehe. Das ist cool. Ja? Wir bleiben uns selbst und werden gleichzeitig trotzdem Jesus ähnlicher. Das finde ich total spannend. Und dann sagt uns unser Vers, wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das heißt, wir werden immer mehr in Gottes Reich hineingenommen. Ja? Wir leben dann auch mehr und mehr in einer anderen Welt, in der Jesus der Herr ist, in der die Dinge so laufen, wie Gott sich das eigentlich ursprünglich mal gedacht hat mit uns Menschen. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist da eigentlich am Werk? Und auch diese Frage beantwortet uns unser Text. Da steht nämlich, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Es ist also Gottes Geist irgendwo mittätig. Wir müssen es also gar nicht alles selber machen. Und ich behaupte mal, das können wir auch gar nicht alles selber machen, so werden wie Jesus und so leben wie Jesus, sondern Gott will das in uns schaffen. Wir haben die Zusage, dass Gottes Geist in uns lebt. Und das hat ja Auswirkungen. Der ist ja nicht einfach so in uns drin, wenn wir uns dem öffnen. Dann hat es Folgen in unserem Leben. Aber Gott handelt nicht ohne uns. Wir müssen mit Gott kooperieren. Und genau das ist so ein bisschen ein Punkt. Ja? Die Frage ist, warum erleben wir das nicht? Oder erleben wir das nicht so intensiv, wie wir uns das vielleicht wünschen? Das ist jetzt eine Frage an euch. Warum erleben wir das häufig nicht oder sehen das nicht so klar bei anderen? Ja, zum einen denke ich, weil wir zu wenig Zeit mit Jesus verbringen, ist naheliegend, ne, mit dem Vers. Also ich kann das für mich ganz klar sagen, dass da Veränderung notwendig ist. Bei mir hängt ein ganz großes Stück daran, dass ich zu wenig Zeit mit Jesus verbringe oder dass ich selbst nicht bereit bin, tatsächlich mit Jesus zu gehen. Wir kommen gleich nochmal darauf. Das hat nämlich dann auch im Grunde genommen Folgen. So, jetzt habe ich denn hier mein Ding hin. Genau. So, dann gehen wir mal zum nächsten Vers. Und der steht, weil Paulus macht das Ganze natürlich nicht nur im Korintherbrief zum Thema, sondern der hat es zum Beispiel auch im Römerbrief drin. Und wenn wir Römer 12, Vers 1 und gleich lesen wir auch noch Vers 2, der gehört dazu, lesen, dann lesen wir Folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Wow, okay. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das schreibt Paulus in Römer 12. Vers 1. So, also, was sagt uns dieser Text? Also zum einen sollen wir wahrnehmen, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dazu müssten wir jetzt, oder hätten wir eigentlich die Verse, die vor dem Kapitel 12 stehen, lesen müssen. Da behandelt Gott, wie Gottes Heil plötzlich nicht nur für Israel gilt, sondern auch für die Heiden, für all die anderen, die bisher so ein Stück ausgegrenzt, ausgeschlossen waren, mehr oder weniger. Und er sagt, was Jesus und Gott für uns getan hat und schließt dann ab am Ende vom Kapitel 11 mit dem Gotteshymnus, mit dem Lobpreis. Und das ist das, was er hier mit Erbarmen meint. Er sagt, Gott kommt euch entgegen. Gott sorgt dafür, dass ihr Teil seines Reiches werden könnt. Für Gott stirbt Jesus. Ihr habt die Sündenvergebung. Jesus, ihr seid mit Jesus in diese Gemeinschaft Gottes hineingenommen. Das meint er hier, wenn er davon spricht, wenn wir das alles angucken und sehen, dass Gott auf uns zugeht, dass er sich selbst opfert, dass er das Maximum tut, dass er uns derart liebt, das ist Gottes Erbarmen. Und wenn wir das sehen, dieses großartige Werk, was Gott da vollbracht hat und immer noch vollbringt an uns, dann können wir nicht ruhig sitzen bleiben. Dann macht das etwas mit uns. Ja? Und das sagt der Paulus hier an der Stelle auch. Er sagt, das braucht eine Antwort. Ja? Das erfordert eine Antwort. Wir können nicht passiv bleiben. Wir können hier nicht jeden Sonntag in Gottesdienst kommen und es passiert nichts mehr mit uns. Und unser Leben verändert sich nicht mehr. Ich weiß, dass wir das können und dass wir das oft genug tun, weil man sich irgendwie an die Botschaft gewöhnt und sich das so eingeschlichen hat und eigentlich passiert keine Veränderung mehr in unserem Leben. Aber wenn uns deutlich wird, dann sagt der Paulus, dann könnt ihr nicht stehen bleiben. Dann braucht es eine Antwort von euch darauf, auf das, was Gott getan hat. Und dann kommt dieser Satz, unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Uns Gott als Opfer darzubringen. Nicht irgendein Opfer, nicht irgendein Tier, was wir auf den Altar legen sollen, so wie das die Juden getan haben, sondern uns selbst. Wow, das ist starker Tobak. Und wenn uns klar ist, wahrscheinlich werden wir dabei nicht sterben, finde ich, merken wir, das ist ein ganz schöner Anspruch. Und wenn da steht, ein heiliges Opfer, dann bedeutet das auch ein Opfer, was ausgesondert ist, was ein Reichwechsel hinter sich hat, was nicht mehr im Grunde genommen in diese Welt hineingehört, sondern jetzt plötzlich in Gottes Welt. Ja, wir sind für Gott ausgesondert. Gott will uns gebrauchen, unser Leben, ganz konkret, ganz praktisch, so wie wir hier heute Morgen sitzen. Und dann sagt er weiter, das ist der wahre Gottesdienst. Ich hätte gesagt, das ist die perfekte Welle. Oder das ist der perfekte Gottesdienst. So möchte Gott den haben. Manchmal fragen wir uns ja, was können wir denn eigentlich in unserem Gottesdienst so verändern? Ne? Also heute Morgen zum Beispiel stehe ich nicht an der Kanzel, weil wir hatten die Woche im Hausgeist die Diskussion und haben gesagt, naja, immer an der Kanzel und so, man könnte ja auch mal was anders machen. Ob die Kanzel noch so ganz in die Zeit passt, wissen wir auch nicht so genau. Da dachte ich, na gut, dann mache ich doch heute Morgen mal anders. Die Petra hat mitgemacht. Wir stehen also nicht an der Kanzel, sondern hier. Einfach, weil wir gedacht haben, das macht vielleicht mal Sinn. Ne? Also wir machen uns viele Gedanken, wie könnte der Gottesdienst aussehen, wie könnte der lebendiger werden, spannender, einladender, und es sind alles gute Gedanken. Aber Paulus geht es hier nicht um unseren Gottesdienst heute Morgen und auch nicht um die Versammlung der ersten Christen, sondern der sagt, euer Leben soll der Gottesdienst sein. Da spielt die Musik, da tut sich was, da passiert etwas. Und der Gottesdienst, den wir heute Morgen hier feiern, ist einfach nur eine Folge davon. Ja, wir sind hier, weil Gott in unserem Leben die Musik spielt. Das fand ich nochmal, dachte, ja, okay. Ja, also Gottesdienst ist wichtig, auch dass wir den gut gestalten, glaube ich, ist wichtig. Aber noch viel wichtiger ist, dass mein Leben selbst diese Sprache spricht und dieser Gottesdienst ist. Das ist das, was der Paulus uns hier mitgibt. Und da kam mir sofort, dachte ich, wow, Alarm, Blocker, Stopp, halt. Ich habe Angst, dass sich mein Leben zu viel verändert oder zu viel verändern muss. Und ich glaube, das ist durchaus eine Angst, die meisten von uns kennen. Ich habe die ab und zu. Ab und zu stehe ich an einem Punkt, wo ich denke, eigentlich will ich hier nicht weitermachen mit Gott. Noch eine Veränderung und noch irgendwie abgedrehter. Ne? Also wenn da meine Freunde, meine Familie dann sagen, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Will ich das wirklich? Auch wenn ich sehe, dass es notwendig wäre, dass es mir gut tut, dass es eine völlig neue Dynamik in mein Leben hineinbringt. Das sind manchmal so Punkte, an die wir kommen. Und ich glaube, dann können wir auch einfach mal ein Stück langsamer machen und uns zu Jesus hinbewegen und sagen, Herr, an der Stelle will ich eigentlich nicht weitermachen mit dir. Der Punkt ist zu heavy. Dazu bin ich einfach noch nicht reif. Und wenn wir die Jünger so gucken und sehen, wie die mit Jesus, ihrem Rabbi, unterwegs waren, dann kommen wir an ganz vielen Stellen zum gleichen Schluss. Die waren nicht reif. Die waren an ganz vielen Stellen, hatten die nichts kapiert und haben die falschen Schlüsse gezogen. Also sie waren mutig irgendwie, das schon. Ja? Also sie haben eine Menge auf eine Karte gesetzt, aber an vielen Punkten merkt man, da sind sie einfach auch wieder in unser alles Menschsein zurückgefallen. Das macht die so sympathisch, die 12 Jungs da. Und genau an dem Punkt kommen wir auch oft und das sieht Jesus. Und da macht er unter Umständen auch an dem Punkt erstmal nicht mit uns weiter, weil Gott will uns nicht überfordern. Gott will uns fordern, aber nicht überfordern. Da brauchen wir, glaube ich, keine Angst zu haben. Da möchte ich uns ermutigen. Ja. Uns fällt dann schnell eben so Verse ein, wie wir sie jetzt gelesen haben, ne? Bei allen, die jetzt die Bibellese mitmachen, Matthäus 16, 25, wer sein Leben um meinetwillen verliert. Das ist ein ganz schön steiler Satz. Ja. Und der Theorie kann man den vielleicht irgendwie dann auch nochmal unterschreiben, aber wenn es dann ans Eingemachte geht und ich soll mein Leben wirklich so sehr verändern, wie Jesus es hier einfordert, da, boah, okay, da merken wir, das ist eine andere Hausnummer. Aber ich möchte uns nochmal Mut machen, Jesus hat Geduld mit uns. Der macht weiter, wenn wir bereit sind, grundsätzlich mit ihm mitzugehen. Und manche Dinge brauchen dann einfach ihre Zeit und vielleicht will er uns dann an anderen Stellen verändern. Genau. Also Paulus spricht hier von persönlicher Veränderung. Aber jetzt stelle ich an euch nochmal die Frage, wie kann die denn stattfinden? Also wir haben schon gesagt, wir müssen irgendwie näher an Jesus dran, mehr Zeit mit ihm verbringen, vielleicht mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr mit anderen zusammen sein. Auch einfach, wenn wir unterwegs sind, tagsüber mal im Auto sitzen, einfach überlegen, wie ist Gott jetzt bei mir? Was vertraue ich drauf, dass er den Rest des Tages mit mir geht, in die Woche hinein? Alles das sind ja Formen, um mit Gott nah dran zu sein und näher an Jesus heranzukommen. Aber Paulus meint hier noch etwas anderes. Und das sehen wir jetzt im nächsten Vers, im zweiten Teil, in Römer 12, Vers 2. Da steht nämlich, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Wir sollen unser Denken verändern. Wow, okay. Und unser Denken funktioniert wohl nicht so, wie wir es gewöhnt sind, wie wir es als Kind erlebt haben, vielleicht von unseren Eltern, wie wir es in der Schule lernen. Ja, in der Schule, sage ich mal, wird uns jetzt auch wenig über Gott beigebracht, glaube ich, sondern eher, dass es keinen gibt. Und das ist natürlich auch ein Denken, was uns prägt und formt und mit uns geht und auch unser Leben letztendlich gestalten wir so, wie wir geformt sind und was wir gelernt haben. Und Paulus sagt hier, dieses Denken nach den Maßstäben dieser Welt, das ist unkompatibel mit Gottes Denken, mit Gottes Welt. Das geht nicht zusammen. Das ist ein bisschen so, wie wenn ihr einen Staubsauger habt und ihr habt die falschen Staubsaugerbeutel gekauft. Und jetzt habt ihr keine anderen und versucht, die da irgendwie reinzukriegen, reinzuquetschen, irgendwie nochmal drauf zu drücken, dann macht ihr die Klappe zu und fangt an zu saugen und dann bläst es euch den kompletten Staub um die Ohren, weil das Ding nämlich nicht dicht ist. Das ist mir übrigens schon ein paar Mal passiert mit dem Gemeindestaubsauger hier vorne. Das ist ein übles Ding, wenn der Beutel nicht richtig drin ist. Ich glaube, es sind die richtigen Beutel da. Und dann habe ich das Ding eingeschaltet und kam da eine Staubwolke raus. Ich dachte, ich will doch hier Staub wegsaugen. Jetzt sieht viel schlimmer aus, wie es war. Dann mache ich das Ding auf und dann ist gut, dass keiner dabei ist, wenn ich dann hier am Putzen bin, weil da bin ich überhaupt nicht gut drauf, weil da mache ich den auf und dann kommt mir der Staub entgegen, die ganzen Staubwolken da drin, Flusen, alles verdreckt und dann muss ich erst den anderen Staubsauger aus dem Keller holen, muss das Ding wieder aussaugen erstmal und dann versuchen, den Beutel wieder da richtig reinzukriegen. Ist mir mehr wie einmal jetzt schon passiert. Genauso ist das alte Denken mit dem Reich Gottes. Es ist nicht kompatibel. Da kommt Staub raus, wenn wir das beibehalten, der uns nicht wirklich weiterhilft. Also ich sehe, ihr könnt das nachvollziehen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie kann das denn passieren? Kommt es vom Himmel gefallen, dass ich mein Denken von einem Tag auf den anderen ändere? Interessant ist, der Kummer schreibt dann weiter in seinem Buch an irgendeiner Stelle, wie Veränderung nicht passieren kann in unserem Leben. Und da ist ein Punkt dabei, wo er sagt, wenn wir uns vorstellen, die Veränderung fällt einfach so vom Himmel und ist da, dann wird das nicht passieren, dann ist das eine falsche Vorstellung. Ne? Und genau das sagt der Paulus uns nämlich hier auch, der benutzt nämlich dieses Wort lernt. Wir sollen das lernen. Und geht Lernen von einem Tag auf den anderen, geht das schnell? Was ist denn da eure Erfahrung? nicht so wirklich richtig. Ne? Wenn ich überlege, wie lange wir zur Schule gehen, um irgendwas zu lernen, Mathematik oder irgendwas. Und manchmal hilft selbst das lange Lernen nicht viel, wie bei mir mit Englisch. Diese 6 Jahre Englisch waren nicht sehr erfolgreich. Das wurde hinterher irgendwann mal besser, aber nicht in der Schule. Also Lernen ist ein Prozess, der braucht Zeit. Ne? Also, aber wir müssen uns darauf einlassen, wir müssen bereit sein, hier mit Jesus und mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Und wir brauchen dann Geduld. Gott wird uns verändern, wenn wir bereit sind. Aber es ist ein Lernprozess, der über viele, viele Jahre, und ich sage euch jetzt schon, unser komplettes Leben gehen wird. Aber das ist spannend. Das ist ja schön, Dinge zu lernen. Die Frage ist also, sind wir bereit, uns darauf einzulassen? Und das wäre jetzt auch eine Frage an die Täuflinge. Wir haben ja 3 Täuflinge, die überlegen oder eigentlich sich gerne taufen lassen würden. Das ist eine Frage, die man sich ganz besonders auch vor der Taufe stellen kann. Bin ich bereit, mich auf diesen Jesus einzulassen? Das wird nämlich eine spannende Reise. Ihr werdet nämlich anfangen, umzudenken. Und noch mehr, kommt gleich noch ein bisschen was, ich muss nur die Uhr im Blick behalten. Genau, aber auch alle anderen müssen sich diese Frage immer wieder neu stellen, bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Also neu denken, damit Veränderung eintreten kann. Damit macht Paulus ja dann weiter, er sagt, ein geändertes Denken wird euch verändern. Das wird euren Charakter verändern. Ja? Denken bestimmt unser Handeln, auf lange Sicht zumindest. Und das ist Denken, das, was wir denken und glauben und alles das, was dazugehört, bestimmt auch unsere ganz persönlichen Entscheidungen. Das bestimmt, wie wir unser Leben gestalten. Ja? In ganz vielen praktischen Fragen, aber auch in den zentralen, ganz großen Fragen, zum Beispiel, wen heirate ich, finde ich, ist für mich so eine ganz große Frage. Aber auch, wie gehe ich in den Tag hinein? Helfe ich Leuten zum Beispiel? Bin ich offen für so Gespräche, wie die Elfriede das vorhin gesagt hat. Also es sind ganz kleine Dinge, die davon betroffen sind, aber die ganz großen Entscheidungen. Und Paulus sagt dann, nur so können wir beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist. Und das wollen wir ja eigentlich wissen. Wir wollen ja wissen, was möchte denn Gott von unserem Leben? Wo will er denn hin? Wo will er denn hin mit dieser Welt? Wo will er hin mit unserer Gemeinde, mit diesem Land vielleicht? Ja, wir haben ja eben schon gehört, die Wahlen stehen an. Aber wo will er mit unserem ganz persönlichen Leben hin? Und ich glaube, das kann ich nur erkennen, wenn ich anfange, verändert zu werden, wenn ich mein Denken verändere. Und es ist auch so, dass Gott in der Regel, wenn es um das Thema Gottes Führung geht, nicht unbedingt sagt, tu heute das und morgen das. Ja, geh dahin, mach das. Nee, Gott will uns verändern, unseren Charakter verändern, sodass wir dann wissen, was richtig ist. Ja, ich sehe das, wenn kleine Kinder zum Beispiel, wenn ihr die erzieht. Ich sehe das an meiner Enkelin Johanna. Manchmal sagen die Eltern auch, jetzt heb das mal auf oder ja, bei der Straße, wenn du die Straße überquerst, dann musst du aufpassen, ja, musst nach dem Auto gucken. Aber eigentlich versuchen wir den Kindern das Prinzip dahinter zu vermitteln, sodass das auch für alle Straßen funktioniert. Ja. Es hilft jetzt nicht, wenn du auf der kleinen Straße, wo die wohnen, sagt, hier, guck mal, guckst mal in die Richtung und dann gehst du. Wenn die irgendeine 3-4-spurige Straße überqueren muss oder so, dann muss sie dann nochmal ganz anders verstehen, dass Autos schnell sind, dass sie von beiden Seiten kommen können. Es geht darum, ihr das Prinzip zu zeigen und nicht die konkreten Anweisungen, weil die sind situationsabhängig sehr unterschiedlich. Ne? Also Gott will unseren Charakter formen, so dass wir aus uns heraus schon die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich glaube, manchmal handelt er auch sehr konkret. Aber ganz oft ist es so, dass er sagt, ich will euch zu mündigen Menschen machen, die wissen, was mein Wille ist und wie wir leben sollen. Ich lese gerade ein Buch von Dallas Willard, Erneuere dein Herz heißt es. Und der sagt, denken, fühlen, unser Wille, aber sogar unser Körper, das gehört alles zusammen. Und wenn Gott uns verändern will, dann betrifft es alle diese Bereiche unserer Persönlichkeit. Es fängt gleich mit dem Denken an, aber je nachdem, was wir denken, wird unser Fühlen beeinflussen. Und beides zusammen wird dann maßgeblich unseren Willen und unsere Entscheidungen mitprägen. Ja? Das heißt, wenn wir uns hier auf Veränderungen einlassen, dann sind wir komplett mit drin. Dann ist alles von unserem Leben und unserer Person davon betroffen. Und dann passiert richtig was. Ja, ich möchte uns Mut machen. Machst du mit, dich verändern zu lassen? Bist du bereit dazu? So, ja, genau, da habe ich noch einen Vers, da sagt der Paulus genau, dieses wunderbares Bild, Christus will in unserem Leben Gestalt annehmen, so dass andere diesen Jesus in uns sehen können. Die sehen dann immer noch den Viktor oder Agneta oder wen auch immer, aber sie sehen auch Jesus in euch drin. Ja, das ist das Ziel Gottes, dass wir mehr und mehr so werden. Ich habe ein wunderbares Zitat von Frank Laubach getroffen. Frank Laubach war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Philippinen-Missionar und er ist durch eine ganz existenzielle und tiefe Lebenskrise gegangen, durch die er dann zu Jesus gefunden hat oder ganz neu zu Jesus gefunden hat. Und der hat gesagt, das einfache Programm Christi, um die ganze Welt zu gewinnen, besteht darin, jeden Menschen, also du und ich, den er berührt, mit Liebe so magnetisch zu machen, dass er andere anzieht. Das finde ich ein total tolles Bild. So möchte ich gerne werden, dass andere mich erleben und sagen, wow, okay, der ist irgendwie besonders, das interessiert mich. Und da geht es dann gar nicht um mich, ja, dass der jetzt an dem Rüdiger interessiert wäre oder so, sondern da geht es darum, dass der Jesus erkennt und anfängt, an Jesus interessiert zu sein. Das wünsche ich uns, dass wir da hinkommen und das mehr und mehr werden. Ja, und jetzt sagt ihr vielleicht, ist das denn überhaupt möglich? Also du erzählst hier von Dingen, ich heiße weder Frank mit Vorname noch Laubach mit Nachname. Also ich glaube, wir haben heute Morgen hier auch überhaupt keinen Frank sitzen. Der Frank Rudolf ist nicht da. Ist das denn möglich in meinem Leben überhaupt? Das ist eine gute Frage. Und da möchte ich euch das noch ein bisschen illustrieren, eine Anekdote, die ich diese Woche erlebt habe und die das wunderbar illustriert, wo ich dachte, oh, Jesus, du hast ziemlich viel Humor. Die Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Person und ich nenne jetzt keine Namen, weil ich habe die Person nicht gefragt, ob ich das erzählen darf. Ja? Also, keine Namen. Ich habe mit der Person gesprochen und dann so über den Glauben und dann sagte die Person, ja, ich finde es total faszinierend, wenn wir Menschen begegnen, wo ich sehe, mit denen ist etwas anders. Da kann ich den Glauben fühlen und spüren. Und die Person sagte, ich habe mal jemand eingeladen zu meinem Geburtstag und das war so jemand. Der war Christ und war dann am Geburtstag und es war eine tolle Geburtstagsfeier und hinterher kommt jemand anders auf sie zu, der mit Gott ziemlich wenig am Hut hatte und sagt, so wie der, den du da eingeladen hattest, will ich werden. Das ist ja ein cooler Typ. Wow, also das war ja besonders. Ne? Das war so jemand, der das ausgestrahlt hat, dieses Jesus in sich drin. Und dann habe ich die Person gefragt, gibt es jemanden in deinem Umfeld, haben wir jemanden in der Gemeinde, der so ist? Und da sagte diese Person ja und hat mir den Namen genannt. Und den nenne ich euch jetzt aber nicht. Dürft nachher mal überlegen, ob euch da einer einfällt. Und dann, im Laufe der weiteren Woche, kam ich zufällig aus einem ganz anderen Grund mit dieser Person, die genannt wurde, ins Gespräch. Und dann haben wir uns so über den Glauben unterhalten und dann sagt mir diese Person, ja, ihr fällt es ganz schwer, etwas weiterzugeben, sowas wie Traktate. Und dann habe ich angefangen, laut zu lachen. Wisst ihr, warum ich angefangen habe, laut zu lachen? Weil sie selbst das, oder derjenige selbst das Traktat ist. Habe ich gedacht, wow, habe ich gesagt, du brauchst doch gar keine Traktate in deiner Tasche. Du bist selbst das Traktat. Also besser kannst du doch gar nicht laufen. Ja? Genau das wünsche ich mir für uns. Und die Beispiele zeigen auch, es ist möglich. Das ist nicht außerhalb unserer Reichweite. Es geht darum, uns hier wirklich auf diesen Jesus einzulassen. Und ich glaube, alles andere passiert automatisch. Paulus sagt uns das. Ja? Also das hat mich auch überhaupt, auch das, was ich jetzt in der letzten Zeit gelesen habe, nochmal ganz neu motiviert, mich auf Jesus nochmal neu zuzubewegen, mich auf ihn einzulassen, seine Nähe zu suchen Und auch die Offenheit zu bekommen, Jesus, wo willst du mich verändern? Mein Denken, mein Gefühl, mein Handeln. Und ich versuche das jetzt also einfach sehr viel intensiver einzubauen. Und ich weiß, dass ich da Geduld haben muss, aber ich bin guter Dinge, dass es vorwärts geht. Und das würde ich gerne mit euch gemeinsam erleben, mit euch gemeinsam vorwärts gehen. Ja? Weil es ist ja viel einfacher, wenn man das gemeinsam macht, als wenn man das irgendwie so als einsamer Christ in seiner Stube machen will. Ne? Also es ist möglich und wir müssen das nicht alleine machen, weil zumindest Jesus mit seinem Geist auch in uns ist, der hilft und wir eben auch gemeinsam unterwegs sein können. Ne? Ich möchte auch die Täuflinge sehr ermutigen, diesen Weg einzuschlagen, aber wir müssen es auch wollen. Ne? Gott will, dass wir kooperieren, ansonsten glaube ich, passiert da nicht so viel. Und dann ist mir so eingefallen, und das war dann jetzt tatsächlich die Änderung vom Predigttitel. Habe ich den hier drauf jetzt? Genau. Wir müssen zur lebendigen Visitenkarte Gottes werden. Ja, so dass wir keine Traktate mehr brauchen, sondern die anderen merken, da ist was anders, das interessiert mich. Ich glaube, in unserer Zeit funktionieren die alten Evangelisationsmethoden in unserer Gesellschaft nicht mehr so richtig gut. Aber die hier, die funktioniert. Und das wünsche ich mir sehr, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Ob jung, ob alt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Frage wäre, die sich mir dann gestellt hat, was können wir da gemeinsam tun? Was können wir vielleicht als Gemeinde auch als Hilfestellung geben, damit wir da weiterkommen? Ja? Dürft mal drüber nachdenken, kommt auf uns zu, auf den Gerrit oder auf die Ältesten, auf mich, wenn ihr da Hilfestellung braucht und sagt vielleicht, ja, dann brauchen wir irgendwie noch ein zusätzliches Treffen, weiß ich nicht, ob das helfen würde oder wie auch immer. Oder Zeugnisse, die das deutlich machen, und die hatten wir ja heute Morgen, das war sehr ermutigend. Ich möchte dich einfach einladen, mach mit, lass uns das gemeinsam machen, lass uns Jesus ähnlicher werden und lass uns verändern in unserem Denken, Fühlen, Wollen, Handeln, so dass wir zur lebendigen Visitenkarte Gottes werden können. In diesem Sinne, möge Gott und möge Jesus mit uns sein. Amen. Herr Jesus, ich finde, Glaube ist so etwas Spannendes. Herr, wenn ich sehe, was du an Voraussetzungen geschaffen hast, dass es überhaupt möglich ist, dein Erbarmen, deine Liebe zu uns, die uns sucht und uns nah sein will. Und Herr, was daraus folgen kann. Eine Veränderung, die für andere Menschen sichtbar wird, eine Veränderung, die dir Ehre schafft, die dir Freude macht und die ja, uns in unserem Leben eine große Freude und Erfüllung und Zufriedenheit schenkt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du deine Geduld weiter mit uns beibehältst, dass du anfängst mit uns oder ja, dass du weiter mit uns gehst, dass wir uns gemeinsam darauf einlassen. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wo wir landen werden mit dir gemeinsam. Ich glaube, das wird überraschend sein. Du bist ein wunderbarer Gott, du bist ein großartiger Herr. Herr, wir lieben dich und preisen dich. Amen.